Siehst du da nicht eine Gefahr, insgesamt auch für Börse, dass Börse so ein bisschen austrocknet?
Kann schon gut sein, dass man so ein bisschen vor sich selber geschützt ist, vielleicht zum falschen Zeitpunkt zu verkaufen.
Ich persönlich würde mich ja sehr gerne an Haribo beteiligen. Dummerweise sind die Nachfolger gar nicht bereit, irgendwie Investoren zuzulassen.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute reden wir mal nicht über Börse, sondern über hochprofitable Mittelständler, über Hidden Champions aus Hightech-Branchen, über Scale-Ups mit innovativen Produkten, die allesamt entwickelt werden von hochprofessionellen unternehmerischen Finanzinvestoren. Wie dieses Private Equity Business funktioniert, warum Großanleger mit diesen Investments schon seit Jahrzehnten aktiv sind, wie auch du jetzt daran teilhaben kannst und was du dabei unbedingt beachten solltest. Das und viel mehr diskutiere ich heute mit Jan-Frederik Modell, der bei BlackRock in London mitverantwortlich ist für die globale Private Equity Strategie.
Ja, vielen Hallo. Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Jan, schön, dass du da bist. BlackRock müssen wir wohl nicht mehr extra vorstellen. Über 11 Billionen Dollar an Kundengeldern, die ihr verwaltet. Größter Vermögensverwalter der Welt, selbst börsennotiert und vielen unserer Hörerinnen und Hörer natürlich bestens bekannt durch ETFs der Marke iShares, womit ihr globaler Marktführer seid. Aber iShares, ETFs ist eben nur eine Sparte von BlackRock, da gibt's noch einiges anderes, zum Beispiel dein Business Private Equity, wobei, da sind wir gleich mitten im Thema. Erzähl doch mal, was ist das denn, Private Equity?
Also Private Equity heißt da einfach investieren in Unternehmen abseits der Börse. Und was interessant dabei ist, ist ja einfach, dass die Private Equity gehaltenen Unternehmen relativ breit auch aufgestellt sind. Also es gibt Mittelständler, wie du sagst, es gibt Startups, es gibt auch größere Unternehmen und auch das Universum ist sehr, sehr groß. Ich glaube, wenn man sich mal anschaut, so die größeren Unternehmen dieser Welt, Unternehmen mit 100 Millionen Euro Umsatz oder mehr, von denen sind nur 12% an der Börse, aber 88% sind im Privatmarkt. Das heißt, da hat man als Private Equity Anleger ja auch ein großes Universum, in das man investieren kann. Ich glaube, was bei Private Equity auch noch wichtig ist, ist natürlich, es ist ein sehr aktiver Anlageansatz. Das heißt, wir und andere Private Equity Anleger investieren ja um die Unternehmen als langfristige Anleger 3, 4, 5 Jahre und es wird immer eine genaue Strategie umgesetzt, um halt Wert zu schaffen über diesen Zeitraum.
Da sind wir schon so mitten da drin, was Private Equity eigentlich macht. Aber nochmal zurück, du hast jetzt gesagt, also 88% der Unternehmen sind sozusagen in privater Hand. Das ist richtig. Dummerweise kann ich mich aber nicht an all diesen 88% der Unternehmen beteiligen. Also ich persönlich würde mich ja sehr gerne, weil ich dort auch lange Jahre für viel Konsum gesorgt habe, an Haribo beteiligen. Dummerweise sind die Nachfolger des Hans Riegel Bonn aber gar nicht bereit, irgendwie Investoren zuzulassen. Das heißt, wir müssen schon auch ein bisschen abgrenzen. Was sind das für Situationen, in denen man Private Equity Investoren hineinholt, in denen Private Equity Investoren bewusst unternehmerische Entscheidungen suchen?
Genau, und da gibt es auch eine ganz, ich würde sagen, verschiedenste Arten. Und ich glaube, du hast es schon angesprochen, Mittelstand. Manche Familien entscheiden ja, sie möchten Unternehmen weitergeben an die nächsten Generationen. Andere Familien entscheiden natürlich auch, dass vielleicht die jüngste Generation nicht mehr aktiv mit dabei sein will. Und dann gibt es halt schon auch die Möglichkeit für Private Equity dort einzusteigen, diese Unternehmen zu übernehmen und dann weiterzuentwickeln. Ich glaube, die andere Seite des Spektrums ist natürlich dann schon auch so Startups, Wachstumsunternehmen, wo natürlich auch jetzt viel Kapital gebraucht wird, um zu wachsen, Produkte zu entwickeln, Mitarbeiter einzustellen. Das ist dann eher so ein bisschen Venture Capital, was ja so eine Unterart ist von Private Equity. Aber auch hier ist natürlich der Bedarf da für Kapital, damit auch diese Unternehmen wachsen können.
Ja, und das Wachsen heißt ja dann auch nicht immer Start-up, sondern es gibt ja dann auch noch andere Phasen, ja, Scale-up, wo es also wirklich dann um eine Wachstumsbeschleunigung ab einem gewissen Niveau geht, also um das unternehmerische Skalieren. Oder wir erleben ja gerade auch in der Presse immer so interessante Stories, wo dann Konzernteile von Unternehmen herausgekauft werden, durch Private Equity entsprechend restrukturiert, komplett neu zusammengesetzt, teilweise mit Akquisitionen angereichert werden und dann irgendwann kommen sie dann doch wieder an die Börse. Also ein Beispiel momentan ja etwa sehr stark im Fokus Hensoldt, vor einigen Jahren an die Börse gegangen. Das war mal ein Konzernteil der DASA, der Deutschen Aerospace, und dann über einige Zwischenschritte von Private Equity eben wieder zu einer eigenständigen Firma entwickelt. Nachfolgeregelung, ist es das wichtigste Thema für Private Equity momentan?
Nee, glaube ich gar nicht. Also ich glaube, es sind die verschiedensten Arten, die an Unternehmen, die eigentlich zur Verfügung stehen als Investment. Und ich glaube, Nachfolgeregelung ist eins. Ich glaube, das, was du angesprochen hast, man sagt ja auch Corporate Carve-Outs auf Englisch, also ein großes Unternehmen konzentriert sich auf ihr wirklich Kerngeschäft und veräußert einen Geschäftsteil davon an die Börse, aber ja auch an Private Equity. Ich glaube, da ist relativ viel auch, wo Private Equity aktiv dabei ist. Oder einfach auch Unternehmen von anderen Private Equity Unternehmen zu übernehmen, um die dann weiterzuentwickeln. Also ich glaube, das ist auch das Spannende an Private Equity, dass du investieren kannst in unterschiedliche Unternehmensgrößen, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sektoren, und dass eigentlich überall ja die Private Equity Manager versuchen, ihre Erfahrung, ihre Expertise einzubringen. Und ich glaube, was wir auch teilweise sagen, ist ja, dass Private Equity Manager und die Fonds, die bringen ja nicht nur das Geld und das war's, sondern die bringen ja auch Expertise, um die Unternehmen dann aktiv weiterzuentwickeln und auch mit dem Management sozusagen partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, um die Unternehmen dann weiterzuentwickeln.
Ja, also das hört sich jetzt alles so sehr schön an. Also Private Equity macht das so partnerschaftlich, rollt Unternehmen gemeinsam aus und ist Partner für die Nachfolgeregelung. Jetzt müssen wir aber mal sagen, also in Deutschland ist das Thema Private Equity oder zumindest dieser Begriff ja auch lange Zeit sehr negativ konnektiert gewesen. Seit der damalige SPD-Parteivorsitzende Franz Müntefering vor ungefähr 20 Jahren Finanzinvestoren mit Heuschrecken verglichen hat, die also über ein Unternehmen herfallen, das Unternehmen irgendwie aussaugen und dann die Reste wieder weiterreichen an vielleicht einen anderen Investor, der dann nochmal was rauszieht und am Ende landet es dann irgendwie in einer staatlichen Auffanganstalt. Da gab es damals zu Zeiten von Gerd Schröder ein paar Beispiele, wo wirklich so Finanzinvestitionen schiefgegangen sind, wo generell Stakeholder insgesamt Geld verloren haben, also nicht nur die Investoren, sondern wo es dann auch eben für die Belegschaft, für die Kunden vielfach und dann auch für die Gesellschaft, die das Ganze retten musste, nicht so gut ausgegangen ist. Sind das Dinge, wo du sagst, das waren damals auch Einzelfälle, die von der Politik ein bisschen zu stark nach vorne geschoben wurden? Oder können wir sagen, dass sich in den letzten 20 Jahren im Private Equity Markt einiges getan hat, um genau diese Heuschreckenphilosophie, die man ihnen unterstellt hat, loszuwerden?
Ja, ich glaube, das hat sich natürlich schon jetzt deutlich weiterentwickelt, die letzten 20 Jahre. Ich glaube, allein schon auch die Größe, ich würde sagen, der Industrie. Ich glaube, die Zielallokationen auch von großen institutionellen Anlegern zu Private Equity sind größer geworden. Die Private Equity Fonds sind größer geworden. Es gibt auch viel mehr Fonds jetzt im Markt. Und dementsprechend ist gerade auch so dieses Thema Reputation, was damals ja auch ein Fall war, natürlich wichtig, wenn man sich Investments anschaut, jetzt als Private Equity Investor.
Also man dachte damals ja so ein bisschen so, Private Equity, das ist so wie bei Golden Gecko, ja, Wall Street. Ja, irgendwie so platt machen, Schulden aufladen, alles möglichst betriebswirtschaftlich optimieren, egal was am Ende mit dem Unternehmen, mit den Kunden, mit den Leuten passiert. Und das ist ja etwas, woran ja auch eine Private-Equity-Industrie kein Interesse dran haben kann. Wenn so ein Image entsteht, dann wollen vielleicht manche auch gar nicht mehr mit Private-Equity zusammenarbeiten. Weil ja, Unternehmern auch gerade, wenn sie es selber aufgebaut haben, das Wohl ihrer Belegschaft und ihrer Kunden und auch das Image, die Marke am Herzen liegt.
Ja, und das ist natürlich super wichtig. Und ich glaube, das sind, glaube ich, zwei Punkte, die man sich anschauen kann. Ich glaube, einerseits gibt es natürlich auch verschiedenste Statistiken, wo eigentlich genau dargelegt wird, woher kommt eigentlich die Wertschöpfung im Private Equity Bereich. Und der Großteil davon, wenn man sich die Unternehmen insgesamt anschaut, in die investiert wird, ist einfach Umsatzwachstum durch neue Expansion in Länder, einfach generelles Wachstum, einfach eine bessere Aufstellung der Unternehmen. Und das sind eigentlich, würde ich sagen, positive Themen. Und ich glaube, das andere natürlich, was du gerade angesprochen hast, gerade bei den Familienunternehmen gibt es natürlich diese Situation, wo denn der Gründer dasteht, vielleicht die Kinder wollen nicht einsteigen und überlegt sich dann, was mache ich jetzt mit dem Unternehmen? Mache ich eine Stiftung? Verkaufe ich es an Private Equity? Und da gucken die sich natürlich genau an, was will der Private Equity Investor machen mit dem Unternehmen? Und lässt sich den Businessplan zeigen, lässt sich wahrscheinlich auch mehrere Jahre Zeit, um den Private Equity Manager, der das Unternehmen übernimmt, auch kennenzulernen, weil ich glaube, man kann sich ja vorstellen, es ist vielleicht ein Mittelständler, der in Süddeutschland aktiv ist, der wird ja weiterhin wahrscheinlich in dem Ort wohnen, wo das Unternehmen ist, selbst wenn er es verkauft hat. Und da ist natürlich für ihn auch sehr, sehr wichtig, dass das Unternehmen weiterhin sich gut entwickelt. Und wir hatten ein Beispiel, wo wir vor ein paar Jahren mal investiert haben, das war in Spanien, das war da der führende Pasta-Hersteller. Ja, also sowas wie Barilla haben wir ja viel und da gibt es Pastas Gallo. Und das war auch seit Jahrzehnten Familienunternehmen, die Kinder wollten da nicht aktiv sein. Und dann war auch ein Private Equity Manager aus Spanien, der war seit mehreren Jahren schon im Gespräch eigentlich mit der Familie, weil das schon eigentlich bekannt war, dass da irgendwann mal eine Nachfolgeregelung ansteht. Und da wurde halt über Jahre dann eine Beziehung aufgebaut, wurde ganz klar dargelegt, was ist eigentlich jetzt die Strategie, die umgesetzt werden soll. Und die Strategie war eigentlich, dass zugekauft wird in anderen Ländern, also Portugal zum Beispiel, um das Unternehmen weiter wachsen zu lassen. Und daher konnte halt der Private Equity Manager, das Unternehmen, den Gründer überzeugen, das an ihn zu verkaufen. Und ich glaube, daher ist das schon mittlerweile so, dass ja diese Private Equity Prozesse, die dauern ja Monate und Jahre, bis die abgeschlossen werden. Und da ist natürlich auch gerade das Thema Vertrauen auch gegenüber den Verkäufern sehr, sehr wichtig.
Da ist wahrscheinlich der Unterschied, ob ich ein Familienunternehmen habe, ja, wo wirklich dann Marke, häufig ja dann auch der Name, eine sehr große Rolle spielt. Oder ob man in der Situation eines Konzerns ist, der irgendwas loswerden möchte, am besten vor dem 31.12., damit man es aus der Bilanz schon mal rauskehren kann, wo dann eher es um Timing geht, wo es eher um den Druck geht. Und wo man ja manchmal auch so den Eindruck hat, dass Konzerne einfach froh sind, wenn etwas weg ist und dass es gar nicht um die Optimierung des Preises geht. Also eine Aktie, die ja auch in diesem ganzen Kontext von europäischer Sicherheitsarchitektur stark fokussiert wurde für eine gewisse Weile. Das war ja die Steyr Motors, was mal ein Teil defizitär von Thales in Frankreich gewesen ist. Und die kamen damit überhaupt nicht klar, haben es dann einen Private Equity Investor gegeben. Ja, und die haben es scheinbar sehr erfolgreich gedreht. Immerhin ist das Unternehmen profitabel und weist Wachstum aus. Mhm. Also da sehen wir schon, was Private Equity eigentlich leisten kann. Wir haben genügend Fälle auch gehabt, wo man sagen kann, da hätten wir gesehen, was Private Equity anrichten kann. Weil du hast gerade auch mal so kurz erwähnt, was wichtig ist für Private Equity, damit es funktioniert. Mhm. Ja, Internationalität, also so dieser Rollout, dem Unternehmen schon eine Wachstumsperspektive zu geben, nicht zu verwalten, sondern zu entwickeln, das ist sicherlich ein Thema. Aber ein Thema, was einem ja im Kontext von Private Equity auch immer wieder begegnet, ist Hebel. Also ja, man schafft Werte, aber man möchte an diesen Werten auch besonders stark partizipieren. Deswegen arbeitet Private Equity mit relativ hohem Fremdkapitalhebel, sprich man besorgt sich Kredite, teilweise vielleicht auch zu Lasten der Unternehmen, die man aufkommt. Vielleicht kannst du dieses Thema mit den Krediten mal einordnen.
Ja, ich glaube, die klassische Private Equity Transaktion, man nennt es ja auch Buyout auf Englisch oder Leverage Buyout, fremdfinanzierte Übernahme. Und da spielt natürlich auch Fremdkapital eine wichtige Rolle. Ja, also ich glaube, typischerweise wird ein Unternehmen dann gekauft, teilweise mit dem Eigenkapital, was kommt von den Private Equity Anlegern. Und dann nimmt man natürlich auch noch einen Kredit auf, um eigentlich so zu versuchen, eine optimale Kapitalstruktur eigentlich für jedes Unternehmen zu definieren. Und dann hast du natürlich manche Unternehmen, die vielleicht sehr stabile Cashflows haben, sehr profitabel sind, da kann man wahrscheinlich tendenziell ein bisschen mehr Fremdkapital nehmen. Unternehmen, die vielleicht eher im Industriebereich sind, die ein bisschen zyklischer sind, wird man tendenziell weniger Fremdkapital haben. Und das ist natürlich ein Punkt, wo auch die Private Equity Manager genau schauen und wo auch eigentlich ein Teil der Wertschöpfung herkommen kann, ist eben auch die effiziente Kapitalstruktur der Unternehmen. Und das ist ja auch ein Punkt, wo die Private Equity Manager ja einerseits fast so Inhouse-Beratung haben, die sich um das operative Geschäft kümmern, Einkauf, Akquisition und so weiter. Aber die haben oftmals ja auch so eine Art Kapitalmarktabteilung, die sich wirklich genau anschaut, wie kann ich das Unternehmen am besten finanzieren. Und das sind natürlich, kann positiv sein, das kann natürlich dann dazu beitragen, auch dass die Eigenkapitalrendite, die Private Equity Rendite dann natürlich hoch ausfällt. Ist natürlich aber auch eins der Risikofaktoren bei Private Equity, die man sich anschauen muss. Ja, und ich glaube, wenn wir uns anschauen, auch die Risiken, die man jetzt auf der einzelnen Unternehmensebene natürlich im Auge haben muss, dann ist es natürlich, wie du es angesprochen hast, die Fremdfinanzierung, dass die nicht zu hoch ist und Schwierigkeiten generieren könnte. Es ist natürlich auch eine aktive Anlageklasse, wo eine Strategie funktionieren kann oder auch schiefgehen kann. Ja, kann natürlich auch sein, dass ein Unternehmen wachsen will in neue Länder und es klappt nicht. Und natürlich auch teilweise werden ja auch neue Management-Teams noch hinzugeholt, so ein bisschen als Verstärkung von den bestehenden Unternehmern, was natürlich auch teilweise funktioniert und teilweise nicht. Also ich glaube, daher ist natürlich Private Equity am Ende des Tages eine Investition in Unternehmen. Wenn das Unternehmen sich gut entwickelt, kann man natürlich da eine spannende Rendite generieren. Aber es gibt natürlich auch Risiken, die man auch im Auge haben muss.
Wenn wir uns jetzt nochmal eine Abgrenzung anschauen, dann sehen wir, dass das ja doch ein recht aktiver Investmentstil ist, während bei einer Aktie das ja alles eher passiv läuft. Also selbst sogenannte aktivistische Investoren, wie jetzt Paul Singer, Elliott, ja, einer der Vorkämpfer der Aktivisten, die haben ja dann auch nur so irgendwie 2% vielleicht, ja. Damit können sie vielleicht viel Rabatz machen, aber sie können nicht aktiv gestalten. Aber man hat schon den Eindruck, dass Private Equity eben nicht nur ein Finanzinvestorengeschäft ist, sondern dass ihr da, wenn man in Unternehmen reingeht, schon sehr viele Experten für alles Mögliche braucht. Für allgemeine betriebswirtschaftliche Prozesse, sowas wie Technologie beispielsweise oder auch Compliance-Themen. Auf der anderen Seite aber auch sehr viel Branchen-Know-how mitbringen muss. Also das ist schon eine gewisse Komplexität, die damit verbunden ist im Vergleich zum klassischen Aktieninvestment.
Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, wenn man sich auch anguckt, wie die Private Equity Manager aufgestellt sind, dann hast du natürlich auch ganz verschiedenste Setup sozusagen. Du hast manche Manager, die investieren jetzt nur im Mittelstand in Deutschland. Du hast andere Manager, die investieren vielleicht paneuropäisch, aber nur im Gesundheitssektor. Oder du hast natürlich auch Venture Capital Manager, die jetzt im Silicon Valley investieren. Das heißt, du hast eigentlich ja nicht den einen Manager, der jetzt in allen Anlagestrategien gut ist. Und daher hast du natürlich auch diese spezialisierten Manager, die dann wirklich ja auch Experten haben in genau dem Segment, wo sie halt aktiv sind. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, was spannend ist, dass du ja, ich glaube, bei Hedgefonds spricht man das teilweise von Style Drift, wenn auf einmal jetzt ein Manager was ganz anderes macht. Ich glaube, im Private Equity hat man das eher nicht, weil ich glaube, die Investoren sich genau auf das fokussieren, wo sie gut sind. Und ich glaube, die haben natürlich dann auch den Fall, ich habe jetzt, war bisher gut im Investieren im Gesundheitssektor, ich habe da die Expertise, ich habe vielleicht PhDs, die bei mir im Team sind. Und dieses Wissen wird halt immer in die neuen Transaktionen dann eingebracht. Und ich glaube, da ist es halt schon so ein bisschen was anderes, weil natürlich die Private Equity Manager ja auch die Mehrheit halten an den Unternehmen, dementsprechend ja auch viel enger zusammenarbeiten dürfen, auch mit dem Management. Und dementsprechend ist auch einfacher, ist wahrscheinlich abseits der Börse teilweise auch so strategische Projekte voranzutreiben.
Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, warum sich Konzerne, warum sich Familienunternehmer häufig dafür entscheiden, gerade in den letzten Jahren, wenn irgendwo Geld benötigt wird, das nicht am börslichen Markt aufzunehmen, sondern das über Private Equity zu tun. Ist es nur einfach der Grund, weil so viel Private Equity Geld da ist? Oder ist eher der Grund, dass die Börsen zu komplex geworden sind, dass der Börsengang zu schwierig ist?
Es sind wahrscheinlich verschiedenste Themen. Ich glaube, was, glaube ich, der Hauptpunkt ist für viele Unternehmer, ist natürlich an der Börse, darfst du natürlich jedes Quartal Bericht erstatten, liefern. Ich glaube, viele Analysten gucken sich sehr stark an, wie ist das Quartalsergebnis. Private Equity Anleger haben ja eher eine langfristige Anlagestrategie. Das heißt, sie wollen über 3, 4, 5 Jahre was erreichen. Und dementsprechend können sie auch Strategien umsetzen, die vielleicht in den ersten Jahr vielleicht eher zum flachen Wachstum führen und danach dann erst richtig durchstarten. Ich glaube, dieser langfristige Ansatz kann teilweise spannend sein. Und es gibt aber ja auch Beispiele, wo Unternehmen wirklich so wissen, ja fast so eine Art Joint Venture machen, ja, also 50-50 einsteigen mit Private Equity Anlegern. Und gibt es ja auch verschiedenste Beispiele. Also du hast ja zum Beispiel momentan jetzt Sanofi verkauft jetzt ja aktuell ihr Consumer Health Geschäft, also quasi ihr Geschäft für nicht verschreibungspflichtige Medikamente. Die haben das jetzt ausgegliedert in ein Tochterunternehmen, wo sie jetzt weiterhin 50% dran halten, aber 50% gehört jetzt Private Equity Investoren. Das soll jetzt eigenständig weiterentwickelt werden. Du hast ja auch in Deutschland vor ein paar Jahren das gesehen bei Axel Springer, oder? Waren da lange, lange Zeit an der Börse notiert, haben sich dann quasi die Eigentümerfamilie zusammengetan mit KKR, um das Unternehmen von der Börse runterzunehmen und haben dann ja quasi im privat gehaltenen Unternehmen wirklich eine Wachstumsstrategie hingelegt. Viele Zukäufe gemacht im Medienbereich, ja auch in diesem Classifieds, Kleinanzeigenbereich. Und letztes Jahr quasi die nächste Transformation gemacht, wo sie jetzt wieder gesagt haben, okay, die teilen das Unternehmen jetzt auf. Die Hälfte, oder nicht, vielleicht nicht die Hälfte, aber das Mediengeschäft geht wieder an die Familie zu 100% und das Classifieds, Kleinanzeigengeschäft geht jetzt an KKR und andere Finanzinvestoren. Und das ist natürlich schon, wenn man sich überlegt, über einen 5-6 Jahre Zeitraum eine ganz schöne Transformation, die, glaube ich, gut umzusetzen ist, wenn man partnerschaftlich zusammen ist, wenn man einen langfristigen Horizont hat und wenn man nicht quartalsweise Bericht erstatten muss.
Und wenn man nicht eine Hauptversammlung mit einer amorphen Masse von Aktionären machen muss. Also ich war damals lange Aktionär von Springer, mit dem Haus verbindet mich eine lange Geschichte und war natürlich entsprechend traurig, dass ich an genau dieser Geschichte nicht mehr partizipieren konnte. Denn dieser Squeeze-Out, der Ausschluss der freien Aktionäre, der ist ja dann auch noch in einer ziemlich mauen Zeit erfolgt, nämlich während Corona, wo ja die Preise jetzt nicht so wahnsinnig großartig waren. Und wenn man dann anschaut, was bisweilen dann so an Bewertungen in den letzten 12 Monaten kursierten, gerade für diese digitalen Kleinanzeigen, dann hat man sich schon gedacht, da bin ich als Privatanleger aber schon aufgeschmissen. Da haben dann die Großen, KKR und Co., das Geschäft gemacht, an dem ich nicht mehr teilhaben konnte. Und siehst du da nicht eine Gefahr, insgesamt auch für Börse, dass Börse so ein bisschen austrocknet, gerade weil Private Equity in dieser Form, in dieser Masse verfügbar ist?
Also glaube ich nicht. Man hat da gesehen, klar, es gibt Transaktionen, wie jetzt die zum Beispiel, wo Unternehmen von der Börse runtergekauft werden von Private Equity. Es ist natürlich aber ja auch eine der möglichen Exit-Routen sozusagen. Also Private Equity verkauft das Unternehmen auch nach 5 Jahren wieder und die Börse ist natürlich eine Möglichkeit, wo auch weiterhin Unternehmen verkauft werden. Ja,
also dann geht das Unternehmen an der Börse irgendwie runter, wenn man es nicht richtig sieht, dann kommt Private Equity, sagt, oh fein, ja, und wird, entwickelt das langsam wieder hoch und dann habe ich also von dieser Wachstumskurve als Privatanleger ja erstmal, zumindest als Börsianer, nichts. Ja, sondern stehe einfach da. Private Equity macht das Geschäft und dann kommt es irgendwann wieder an die Börse. Aber das ist eine andere Story, weil dann ist es schon irgendwie wieder etabliert. Dann ist das Unternehmen neu zusammengesetzt worden, so wie beispielsweise bei Axel Springer. Die werden jetzt nicht bald an die Börse kommen. Aber das ist natürlich das, was uns als Privatanleger auch beschäftigt. Weswegen es ja auch wichtig ist, dass Private Equity eben nicht mehr nur für Großanleger offen ist, wie das in der Vergangenheit war, sondern dass es jetzt eben Möglichkeiten gibt, als Privatanleger da auch selber mitzumachen. Aber bevor wir dazu kommen, noch eine weitere Frage. Du hast es eben mal erwähnt, dass Private Equity eben einen Boom erlebt hat in den letzten Jahren. Natürlich, das war auch die Null-Negativzinsphase, wo dann so ja in gewissen Kreisen auch ein Anlagenotstand war. Ne? Also Börse schwankt zu viel, Anleihen werfen nichts ab und gleichzeitig auch waren ja die Zinsen für Leverage-Transaktionen ganz günstig. Ja, das hat also diesen Boom sicherlich alles angeheizt. Jetzt sehen wir, Zinsen sind nicht nur wiedergekommen, sondern sie sind vielleicht sogar higher for longer. Also sind längere Zeit als anfangs gedacht auf einem höheren Niveau. Wie verändert sich dadurch das Private-Equity-Geschäft strukturell? Sowohl auf der Investorenseite, mhm, also was das verfügbare Kapital angeht, die Firepower, als auch auf der anderen Seite, nämlich bei der Finanzierung.
Ich glaube, du siehst ja einerseits auf der Investorenseite, ich glaube, dass weiterhin Private Equity, Privatmarktanlagen eigentlich ein großer Teil sind von auch den großen institutionellen Anlegern, was ja momentan auch noch der Hauptteil des Kapitals ist, dass Private Equity dann investieren kann. Und ich glaube, da sehen wir auch weiterhin, auch in den Umfragen, die wir bei BlackRock machen, dass es weiterhin ein Thema ist, wo tendenziell eher noch die Allokationen erhöht werden sollten. Das heißt, ich glaube, Kapital ist weiterhin vorhanden. Ich glaube, auf den einzelnen Unternehmen sieht man natürlich dann schon, um wie investiert wird, dass Private Equity schon relativ flexibel ist, auch sich an die Marktumfelder anzupassen. Also ich glaube, wenn man sich anguckt, auch jetzt die letzten 2-3 Jahre, wo es jetzt sehr hoch ging mit den Zinsen, wo ein höheres Zinsniveau ist, hat man auch gesehen, dass sich so ein bisschen die Art der Transaktion verändert hat. Also es gibt tendenziell jetzt mehr Unternehmen, so im kleinere, mittelgroße Unternehmen, wo typischerweise die Unternehmen weniger Fremdkapital haben, also eher so Wachstumsstories sind. Es ging jetzt auch mehr wieder rein so in Wachstumsunternehmen. Das heißt, Private Equity ist da schon flexibel genug, um wirklich je nach Marktumfeld auch zu schauen, welche Transaktionen abgeschlossen werden.
Und jetzt haben wir ja die nächste Disruption nach den Zinsen. Vor 2-3 Jahren stellen wir plötzlich fest, dass die führende Wirtschaftsmacht der Welt, zumindest das, was wir in den letzten Jahrzehnten als Gewissheit und Gewohnheit in der Handelspolitik erlebt haben, so nicht fortführen möchte. Was meinst du, wie sich das auf Private Equity auswirkt? Was heißen diese aktuellen Verwerfungen auch an den Finanzmärkten für Private Equity?
Also ich glaube, die Volatilität, die wir jetzt ja sehen im Kapitalmarkt, auch ein bisschen die Unsicherheit, die wir jetzt haben in der Handelspolitik, hat natürlich Einflüsse auf alle Unternehmen, ob die jetzt an der Börse gelistet sind oder nicht. Und ich glaube, wenn wir uns mal die letzten Jahre zurückschauen, gab es ja verschiedenste Zeiten, wo es auch diese Volatilität gab, mit Corona, Ukraine-Krieg, dann den Anstieg der Zinsen. Und ich glaube, was man da gesehen hat, eben ist einerseits eben diese, wie flexibel Private Equity reagieren kann. Aber man sieht natürlich auch, wenn man sich anschaut, was besteht mit dem aktuellen Portfolio, wie sieht es aus mit neuen Investments, hat es natürlich einen Einfluss. Und ich glaube, wo wir natürlich momentan jetzt den Unterschied sehen, ist natürlich gerade, wenn es darum geht, das Thema Private Equity gehaltene Unternehmen zu verkaufen. Da ist natürlich momentan, jetzt würde ich sagen, wirklich wird so ein bisschen eine Pause eingelegt, weil es natürlich diese große Unsicherheit gibt. Man hat es ja auch gesehen bei den Börsengängen. Klarna hat erstmal jetzt den Börsengang abgesagt, verschoben. Das heißt, da wird wahrscheinlich bei den bestehenden Unternehmen jetzt erstmal in den nächsten Wochen ein bisschen weniger passieren, was Verkäufe angeht.
Also die Exit-Pipeline, wie das so schön heißt, ist verstopft. Zumindest die Börse als Exit-Pipeline.
Genau, und ich glaube, man hat es auch in den letzten Phasen gesehen, die Börse ist natürlich das oder die IPOs, was so ein bisschen am volatilsten ist. Entweder ist das IPO-Fenster offen oder nicht.
Aber was heißt das dann für so einen Private Equity Manager? Die haben jetzt das Unternehmen gut vorbereitet. Es ist eigentlich reif dafür, an die Börse zu kommen. Es ist vielleicht auch schon überreif für so einen Private Equity Fonds, wie so einer aussieht. Reden wir gleich drüber, weil einfach ja, der Teil, auf den man sich in der Wachstumskurve fokussiert hat, der ist jetzt abgeschlossen. Das, was danach kommt, passt vielleicht gar nicht mehr so zu dem Fonds. So, was bedeutet das denn jetzt? Du kriegst es jetzt nicht an die Börse. Was macht man dann?
Genau. Und ich glaube, das ist wirklich was, wo sich der Markt entwickelt hat, auch die letzten Jahre, wo es jetzt mehr flexiblere Möglichkeiten gibt. Also selbst wenn wir jetzt sehen, dass Börsengänge vielleicht rausgeschoben sind oder auch grundsätzlich die Exits, gibt es teilweise die Möglichkeiten, dass dann Private Equity Manager sagen, okay, ich verkaufe jetzt heute nicht das gesamte Unternehmen, sondern ich verkaufe vielleicht 20%.
An wen?
An einen anderen Investor, der vielleicht dann auch so Pre-IPO okay. Investor
also
sein
so
will.
Also von Investor zu Investor, so dieses Weiterreichen.
Genau, also da gibt es eine Möglichkeit, dass man zumindest so ein bisschen auch Liquidität generieren kann für die bestehenden Investoren. Und dann wird natürlich trotzdem weiter daran gearbeitet, auch zu schauen, wie kann ich die Unternehmen weiter zu entwickeln, weil ich muss ja quasi noch ein bisschen länger mit dabei bleiben. Das heißt, das ist natürlich ein Thema, wo die Private Equity Manager denn dabei sein müssen, ein bisschen länger unterwegs sein und dann zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich vielleicht Teilverkäufe zu machen, die Unternehmen sonst weiterzuentwickeln. Ich glaube, die andere Seite ist natürlich jetzt sozusagen von der Käuferseite, was natürlich auch jetzt interessant ist für neue Fonds, die jetzt heute aufgelegt werden, sind eigentlich diese Zeiten, die so ein bisschen volatiler sind, teilweise gar nicht so schlecht, weil du hast natürlich angenommen, du hast jetzt ein Wachstumsunternehmen, die wollten IPO machen, um Kapital zu bekommen, um weiter zu wachsen. Die sind wahrscheinlich jetzt offen für Private Equity Kapital, weil sie halt sich nicht über die Börse finanzieren können und erstmal jetzt ein paar Jahre überbrücken müssen. Du siehst natürlich auch teilweise den Unternehmen, die vielleicht heute jetzt auch dann sagen, ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, vielleicht um zu wachsen, Wettbewerber zu kaufen, ein bisschen aus der Position der Stärke zu agieren. Und wo vielleicht in Private Equity reingehen könnte als neuer Anleger. Und es gibt ja auch im Private Equity Bereich den sogenannten Sekundärmarkt, also wo man bestehende Private Equity Investment Portfolios aufkaufen kann, was typischerweise auch in so einem volatilen Marktumfeld interessant sein kann, weil man dann auch zu Discounts einsteigen kann. Also aus Investorensicht ist eigentlich so ein volatiles Marktumfeld gar nicht so schlecht. Ich glaube, was man natürlich denn heute aber schon sieht, ist, dass teilweise die Prozesse einfach länger dauern, weil teilweise Käufer und Verkäufer mit den Erwartungen der Bewertung so ein bisschen auseinanderliegen und das natürlich sich angleichen muss, bevor es denn zum Abschluss kommt.
Deshalb haben wir das wahrscheinlich ähnlich dann wie im Immobilienmarkt auch, ne? Bis die Verkäufer mal auf ein neues Preisniveau sich einlassen, vergehen ein paar Monate. Und in den paar Monaten kann es dann auch aussehen, dass ein Markt irgendwie schockgefrostet anmutet. Nicht, weil die Preise ins Bodenlose fallen, sondern es werden einfach keine Transaktionen mehr statt. Und wir haben das ja schon in den ersten Monaten 2025 gesehen, dass die Anzahl der Deals insgesamt zurückgegangen ist gegenüber den Vorjahren, auch weil man sich ja von der neuen amerikanischen Regierung sehr viel an Deregulierung versprochen hatte, nicht zuletzt im Private Equity Business oder insgesamt in der Unternehmensfinanzierung, aber da war ja zumindest im ersten Quartal eben nichts von zu sehen, da wurde eben nicht geliefert, während eigentlich eher so diese kritischen Maßnahmen ins Spiel gekommen sind. Du hast gerade schon mal das so ein bisschen angesprochen, Private Equity, das ist jetzt nichts Neues, das gibt's schon lange, ist aber eben ein Thema für große Investoren bislang. Also Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, hochvermögende Privatpersonen, die das dann auch angeboten kriegen und sehr gerne da mitmachen. In den USA kennen wir diese Endowment Funds, also beispielsweise von Yale University, die auch schon seit Jahrzehnten ein Multi-Asset-Portfolio haben, aber in dem stecken eben nicht nur Aktien und Anleihen, sondern da ist auch Private Equity eine ganz wichtige Säule. Jetzt mal, weil du ja auch viel mit allen Marktteilnehmern immer im Kontakt bist, was ist es, was diese Adressen an Private Equity wirklich schätzen?
Es sind zwei Punkte, glaube ich, die an Private Equity interessant sind und warum das auch schon, eben wie du sagst, seit für viele Anleger im institutionellen Bereich seit vielen, vielen Jahrzehnten eine große Allokation hat im Portfolio. Und ich glaube, das Interessante an Private Equity ist das Renditepotenzial und einfach die breiteren Portfolios, die damit aufgebaut werden können. Und ich glaube, das Renditepotenzial, ich glaube, wenn man sich das anguckt über die letzten Jahrzehnte, sieht man ja, dass Private Equity eine deutliche Outperformance generiert hat gegenüber den Aktienmärkten, einfach wenn man vergleicht globale Private Equity Indizes gegenüber den MSCI World zum Beispiel.
Wobei ja immer die Frage ist, wie man an diesen globalen Private Equity Indizes teilhaben kann. Also ich meine, ich habe das ja manchmal, dann zeige ich jemandem S&P Chart seit 1957, ja, sage ich, ja, konnte ich ja bei 1957 konnte ich einen S&P 500 nicht kaufen, sondern ja, die ersten Indexfonds kamen erst 1971 und die ersten ETFs 1993. Was zeigst du mir jetzt einen Chart aus den 60er Jahren? Konnte ich nicht machen. So, und das ist natürlich hier noch viel schärfer, weil wir es nicht nur auf der Zeitachse haben, sondern da sind dann alle möglichen Fonds drin. Dann gibt's Fonds, die eben die begrenzte Laufzeit haben. In den USA gibt's, glaube ich, relativ lange schon diese Evergreen Funds, die ohne Laufzeitende sind. Da sind natürlich diese Indizes schwierig. Wie ist die Aussagekraft dieser Indizes? Und auch, ich meine, da gibt's ja immer die Situation, dass man unter Umständen ja nicht das ganze Geld als Investor in diesen Fonds sofort einzahlt, sondern dass es so gewisse Verpflichtungen gibt und dann muss man das Geld bringen, wenn es abgerufen wird, aber es ist ja bis dahin erstmal nicht gebunden. Dann ist wieder die Frage, wie berechne ich die Rendite? Mache ich das mit dem internen Zinsfuß? Mache ich das time-weighted? Wie valide sind diese Studien, wie valide sind diese Aussagen mit solchen Indizes?
Genau, also du hast ja, glaube ich, schon mit verschiedenen Kennzahlen gesehen, in den letzten Jahrzehnten die Outperformance von Private Equity gegenüber dem Aktienmarkt. Das ist natürlich A, keine Garantie und Indikation, dass es zukünftig so weitergeht. Und B, ist es genau der Punkt auch, dass ja dieser Index selber nicht investierbar ist, allein schon, weil er halt Hunderte oder Tausende von Fonds mit da drin sind. Und daher, ich glaube, ist das eine gute, ich glaube, Ansatz, den oder nicht ein Ansatz, aber ich glaube, ein Punkt, wo ja die großen institutionellen Anleger halt auch genau drauf schauen, wie berechne ich das, wie integriere ich auch Privatmärkte in mein Portfolio. Und bisher waren natürlich auch die Fonds, über die man in Private Equity investieren konnte, wirklich sehr, sehr komplex, einfach von der Struktur her, von der Transparenz her und dementsprechend ja auch nicht breit verfügbar. Aber da gibt es natürlich jetzt schon einige Innovationen, die das die Anlageklasse eigentlich jetzt breiter verfügbar machen wollen.
Also die Rendite, das ist das eine, worüber wir jetzt gesprochen haben. Das zweite Argument, was du gesagt hast, warum die das gerne machen, ist die Vielfalt. Also an der Börse haben wir jetzt ja auch Vielfalt. Und ich könnte ja jetzt sagen, na gut, also allein in Amerika gibt es, glaube ich, 5000 börsennotierte Unternehmen. Oder weltweit im im FTSE All World sind es, glaube ich, dann mit Nebenwerten sind wir auch bei 8000 oder was muss irgendwie halbwegs investieren. Das könnte ich jetzt auch sagen, na gut, wenn ich mit den 8000 Unternehmen kein Geld verdiene, dann schreibe ich es mit 20.000 Unternehmen zusätzlich doch nicht. Wie kommst du trotzdem dazu, dass du sagst, es ist mehr Vielfalt?
Das ist eins der Punkte, die die großen Anleger in allen Umfragen immer sagen, ist wirklich die Portfolios breiter aufstellen zu können. Und das heißt natürlich einerseits, die eben mehr in den Mittelstand zu gehen, mehr in kleinere Unternehmen, mehr in jüngere Unternehmen und natürlich auch von dieser aktiven Wertschöpfung zu profitieren. Und dementsprechend, ich glaube, sieht man das ja auch, wenn man sich mal so Gesamtportfolio-Betrachtung anguckt, wenn man Privatmärkte und Private Equity hinzunimmt, gibt es einfach die Möglichkeit, dass man quasi dieses Risikorenditeprofil verbessern kann. Und das kommt natürlich dann dadurch aber auch, dass es wirklich unterschiedliche Strategien sind, die ich abbilden kann, die wir ja vorher schon besprochen haben, quasi diese wirklich operative Wertschöpfung, die ich halt über die Aktienmärkte weniger habe und dementsprechend wird ja auch dem Private Equity beigemischt. Und das sind dann teilweise ja 10-20% vielleicht im Portfolio, die in die Privatmärkte reingehen, aber die als Beimischung dann trotzdem wichtigen Baustein liefern können.
Ich frage mich manchmal, ob nicht ein Renditefaktor von Private Equity auch darin liegt, dass es eben nicht liquide ist. Ja, also ich meine, du hast das ja gerade schon angesprochen, das sind Fonds, die über mehrere Jahre, in der Regel so 10-12 Jahre, aufgelegt werden, die häufig sagen wir, unternehmerische Strategien auf 5-6 Jahre haben, dann muss man irgendwann nach hinten raus, ja, siehe Klarna beim Exit eine gewisse Flexibilität haben. Aber während dieser Zeit können ja die Investoren in so klassische Private Equity Fonds, diese Family Offices, die können da ja nicht raus. Die sind ja dann irgendwie Limited Partners drin und sind einfach gebunden. Sie haben sogar Commitments abgegeben. Sie müssen irgendwann unter Umständen weiteres Geld bereitstellen, wenn sie sich dazu verpflichtet haben. Sie können auch dann, wenn sich ihre Marktmeinung vielleicht fundamental geändert hat, weil plötzlich alles ganz schlimm ist, sie können einfach nicht raus. Sie müssen Durststrecken in diesen Investments durchhalten. Ist das nicht einfach auch ein Erfolgsfaktor, den man nicht unterschätzen dürfte? Man kann nicht diese Impulshandlung machen und auch bei institutionellen Investoren, so professionell sie auch sind, sind ja am Ende Menschen. Ja, und dann ändert sich irgendwo eine Risikowahrnehmung. Naja, dann bist du am Aktienmarkt, am Anleihenmarkt ganz schnell mit dem Knöpfchen da und kannst deine Meinung umsetzen. Das geht eben im Private Equity nicht.
Und das ist mit Sicherheit ein Punkt. Ich meine, die normalen klassischen Private Equity Investoren, also die großen Versicherungen und Staatsfonds, die haben natürlich schon theoretisch ja Anlagehorizont über Jahrzehnte. Ja, oder ein Endowment eigentlich ja unendlich. Und dementsprechend eigentlich ja von dem Liquiditätsprofil können Sie diese mit den klassischen Fonds ja auch eigentlich gut umgehen. Sie haben große Teams, die machen Modellierungen, die können genau schauen, wann wird eingezahlt, wann bekomme ich vielleicht Geld zurück. Das heißt, für diese großen Anleger haben sich eigentlich ja diese sozusagen klassischen Private Equity Fondsstrukturen auch bewährt. Aber ich stimme dir zu, ich glaube, ein Punkt kann schon gut sein, dass man so ein bisschen vor sich selber geschützt ist, dass man halt nicht in die Gefahr läuft, vielleicht zum falschen Zeitpunkt auch zu verkaufen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der eine Punkt, den du angesprochen hast. Jetzt muss man jetzt länger dabei bleiben bei einem Unternehmen gegebenenfalls. Das ist auch, glaube ich, ein Punkt, wo die Wertschöpfung herkommt, dass einfach auch der Private Equity Manager natürlich genau schaut, wann ist der richtige Zeitpunkt, um Unternehmen zu verkaufen. Und wenn halt jetzt heute die Aktienmärkte 10% runtergehen, dann verkaufe ich vielleicht nicht heute, sondern warte noch ein Jahr, bis es dann wieder hochgegangen ist. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit auch ein Punkt, wo die großen Private Equity Anleger, die haben in der Regel ein Investmentkomitee, wo beschlossen wird, welche Investments mache ich. Die haben aber auch so ein Exit- oder Verkaufskomitee, wo auch dann genau entschieden wird, wann verkaufe ich welches Unternehmen, was muss ich in den nächsten Jahren erzielen. Also ich glaube, die gucken sich ja den gesamten Lebenszyklus sozusagen an dieser Transaktion.
Ja, der Gewinn liegt nicht nur im Einkauf, ne? Sondern auch in der optimalen Verwertung. Und die Verwertung kann ja dann auch noch eine Zeit lang dauern. Denn selbst wenn man sich für einen Börsengang entscheidet, wollen Investoren, die neu dazukommen, ja sehen, dass Private Equity nicht mit fliehenden Fahnen das Feld verlässt, sondern mit dabei bleibt, auch als Commitment dafür. Das, was wir hier gebaut haben, da sind wir selber noch davon überzeugt, dass wir hier dabei bleiben und sind weiterhin im Risiko, wenn Private Equity einen Börsengang macht und sagt, ja, im Zuge dieses Börsengangs steigen wir komplett aus. Das wäre ein sehr, sehr schlechtes Signal für den Markt und für das Unternehmen. Ja, deswegen ist natürlich klar, dass man da besonders drauf guckt. So, jetzt haben wir auf Investoren aus der Champions League geschaut, warum die Private Equity mögen. Und da waren zwei wesentliche Themen, die du angeführt hast. Das eine ist Rendite. Das andere, für mich persönlich ja ganz, ganz entscheidend, Diversifikation. Du kannst einfach hier Dinge machen, die du ansonsten an der Börse nicht abdecken kannst und das in zusätzlichem Umfang, gerade wenn wir auch mal so über Venture Capital nachdenken und feststellen, dass viele Unternehmen immer später in ihrer Lebensphase oder gar nicht mehr an die Börse kommen und plötzlich eine OpenAI 300 Milliarden wert durch Venture-Capital-Runden bekommen hat und nicht etwa durch einen Börsengang. Es gibt nur 25 Unternehmen, die sind größer an der US-Börse als OpenAI. So, also das sind schöne Motive. Bislang konnte ich als Privatanleger sagen, ja, das ist ja fein, dass die Großen das machen. Und das freut mich auch sehr für Yale und die Endowment Funds und den norwegischen Staatsfonds und unseren Kenfonds und alles. Aber jetzt ist es ja endlich soweit, dass auch Privatanleger dabei mitmachen können, den Namen der Struktur, die das ermöglicht. ELTIF, European Long-Term Investment Fund, gibt's schon seit 2015. Jetzt aber erst eigentlich auch die passenden Produkte dazu. Erklär mal grundsätzlich, was verbirgt sich hinter diesem ELTIF-Kürzel?
Genau, also ich finde, der ELTIF ist eigentlich eine spannende Fondsinnovation in Europa, das war ja ursprünglich mal Teil noch von dem Juncker-Plan. Also die hatte ja das Ziel, einerseits auch so langfristige Investments zu fördern in der EU, daher auch wahrscheinlich das E im Namen ELTIF. Andererseits aber auch eben breiteren Zugang zu bieten in eben diese langfristigen Anlagen, Private Equity, Infrastruktur, Unternehmensfinanzierung, jetzt halt auch für Privatanleger und für breitere Anlegerbasen. Und ich glaube, als es das erste Mal aufgelegt wurde, 2015, ich glaube, dann ging es eigentlich schon relativ gut los. Also es gingen auch Produkte in den Markt. Wir bei BlackRock hatten da auch schon 4 Produkte aufgelegt unter der sozusagen alten Regulierung. Und das Einzige, was da noch so ein bisschen der Fall war, das war vielleicht auch nicht überraschend, weil es sozusagen ja der erste Versuch war, dass es noch so ein bisschen schwierig war, diese alten Fonds sozusagen, die vorherigen ELTIFs aufzulegen. So ein bisschen, was die Anlagestrategie war, auch wie die Fonds aufgelegt wurden, an wen wer auch genau investieren durfte. Und das hat sich jetzt verändert. Also letztes Jahr gab es sozusagen eine Überarbeitung dieser Regulierung und die hat es doch zu einer deutlichen Verbesserung geführt und eigentlich insbesondere dabei, dass jetzt eben mehr Investoren Zugang haben zu diesen ATIFs, einfach von der Anlegerklassifizierung her. Aber der zweite Punkt auch, und der ist wahrscheinlich noch wichtiger, ist, dass seit jetzt auch sozusagen offene Fonds, Evergreen-Fonds, Open-Ended-Fonds, gibt es verschiedenste Namen, aber Fonds aufgelegt werden können, in die man in regelmäßigen Zeitpunkten investieren kann, regelmäßigen Zeitpunkten noch wieder verkaufen kann und dabei halt Zugang zu bekommen zu diesen langfristigen Anlagestrategien.
So, und das ist nun auch auf der Scalable-Plattform möglich, ab 10.000 Euro, danach im Sparplan eben auch ab 1 Euro pro Monat, also wirklich Private Equity auf diesem Pfad der Demokratisierung der Geldanlage jetzt eben auch dabei. Und wenn ich jetzt mal so alleine die mit den Namen so ein bisschen spiele, zwischen LTIF und ETF, naja, das hört sich schon irgendwie ähnlich an. Beim LTIF ist halt ein bisschen mehr dabei, eben nicht nur Buchstaben, sondern auch ein bisschen mehr Inhalt, bisschen mehr Regularien. Vielleicht kannst du mal so 2, 3, 4 Punkte nennen im Vergleich LTIF versus ETF, was man so als Privatanleger unbedingt wissen müsste.
Genau, also ich glaube, 2 wichtige Unterschiede zwischen LTIFs und ETFs, das sind mit Sicherheit ja die Anlagestrategie, das Anlageuniversum und als zweites dann natürlich auch so die Fondsstruktur und die Liquidität. Ich glaube, den ersten Punkt haben wir natürlich schon rausgearbeitet. Die ETFs investieren natürlich in liquide Märkte, geben da sehr effizienten Zugang. Auf der anderen Seite, die ATIFs geben natürlich den Zugang zu langfristigen Anlagestrategien im Privatmarkt, Private Equity, Infrastruktur, wo man halt die Portfolios dann breiter aufbauen kann. Aber der zweite Punkt, und der ist natürlich schon auch sehr entscheidend, ist natürlich, wie die Fonds strukturiert sind und auch wie die Liquidität der Fonds ist. Bei den ETFs habe ich natürlich die tägliche Liquidität. Ich kann jeden Tag kaufen, verkaufen und habe da wirklich ja keine großen Einschränkungen. Bei den ATIFs ist es natürlich so, weil die Fonds ja eine langfristige Anlagestrategie haben. Das heißt, ich investiere ja in Unternehmen, die dann mehrere Jahre in dem Fonds sind, ist dementsprechend auch genau vorgegeben, wie und wann ich als Anleger in diese Fonds investieren kann und vor allem auch, wann ich wieder raus kann. Und ich glaube, was sich da so ein bisschen als Marktstandard rausgearbeitet hat, momentan bei den meisten Fonds, die jetzt in den Markt kommen, ist, dass ich als Anleger jeden Monat die Fonds zeichnen kann, um zu investieren. Und dass ich dann langfristig quartalsweise aus den Fonds wieder rausgehen kann und meine Anteile verkaufen. Und ich glaube, hierbei ist es auch so, dass dir diese quartalsweise Liquidität, die ich dann später mal habe, um aus dem Fonds wieder rauszugehen, auch auf Fondsebene so ein bisschen begrenzt ist, weil ja das Portfolio unterliegend illiquide Beteiligung sind an Unternehmen. Und dementsprechend ist es oftmals auch so, dass man pro Quartal nur maximal 5% des Fondsvolumens sozusagen verkaufen könnte. Das heißt, wenn jetzt ein Quartal ist, 10% der Anleger wollen raus, würde jeder die Hälfte seiner Anteile zurückgeben können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Idee gehabt, die die EU hatte, dass es halt einen Angleich geben muss der illiquiden Anlageklasse in die privaten Märkte und natürlich dann auch mit den Möglichkeiten, wie jetzt Anleger investieren können und wieder hinausgehen können.
Das heißt, wir haben also ganz klar eine eingeschränkte Liquidität, entsprechend dem, wie diese Anlageklasse nun mal aussieht. Ich meine, wir haben ja früher bei offenen Immobilienfonds gesehen, da wurde so tägliche Liquidität unbegrenzt vorgegaukelt. Das hat auch so lange funktioniert, bis zu viele dann auf einmal raus wollten. Dann ist das ganze Segment damals in Deutschland vor 15 Jahren ja mehr oder weniger vor die Wand gefahren. Und das ist sicherlich eine Lehre daraus, dass man gesagt hat, eine Verpackung kann immer nur so liquide sein wie die Inhalte, wie die unterliegenden Assets und Private Equity ist nun einmal nicht täglich liquide. Das heißt also, in diesen LTIFs muss dann so ein bisschen Liquidität vorgehalten werden, damit man zur Not quartalsweise Investoren auszahlen kann, weil man kann sich ja nicht darauf verlassen, dass man in 3 Monaten irgendeinen Börsengang hat, durch den dann Kohle reinkommt.
Ganz genau. Und ich glaube, das war auch ein Punkt, wo jetzt in der sozusagen neuen LTIF-Verordnung wirklich von der EU ein großer Fokus drauf gelegt wurde, ist genau dieses Liquiditätsmanagement, wo es genaue Vorgaben gab, eben wie das Verhältnis sein muss von sozusagen der Frequenz, wie oft können Anleger raus und dann auch wie groß muss sozusagen das liquide Portfolio sein innerhalb des Fonds. Und wie sie es halt jetzt bei manchen Fonds denn darstellt, die halt eine quartalsweise Liquidität haben und wo man das einen Monat vorher anmelden muss, da ist das so, dass diese Fonds eigentlich ein 20% Portfolio haben in liquiden Anlagen und 80% dann im Private Equity. Und das ist eigentlich dann sozusagen eine der Quellen für die Liquidität. Ich glaube, die andere Quelle ist dann natürlich auch, dass ja im Laufe der Zeit Rückflüsse kommen aus den Private Equity Anlagen. Es können natürlich auch neue Zeichnungen der Anleger reinkommen. Aber zumindest dieses 20% Liquiditätsportfolio ist ja schon mal sozusagen ein Jahr an Liquidität, was der Fonds dann schon mal auf jeden Fall vorhalten darf.
Und was natürlich für Anleger in einem ersten Schritt ein kompletter Bruch ist mit dem, was man bei ETFs kennengelernt hat, nämlich jederzeit aufs Knöpfchen drücken zu können, sondern hier nur viermal im Jahr, das mit Vorlauf, das unter Umständen auch rationiert, aber das kann ja eben gerade, wie wir eben schon mal diskutiert haben, in schwierigen Zeiten auch ein Selbstschutz sein, nämlich irgendwie impulsgetrieben Investmententscheidungen, die man eigentlich mal strategisch langfristig getroffen hat, doch eben nicht zu treffen, sondern einfach bei der Stange zu bleiben, wäre vielleicht manchmal bei börsennotierten Investments auch gar nicht so schlecht. Dann gibt es dazu, zu diesen quartalsweisen Stichtagen, noch eine Sperrfrist. Bei den meisten LTIFs beträgt die 2 Jahre. Will also heißen, wenn man sich einmal dafür entscheidet, jawohl, LTIF ist für mich langfristiger Portfoliobaustein, dann komme ich zunächst 2 Jahre nicht mehr raus.
Und das war auch eine Vorgabe der EU, dass die gesagt hat, dass eigentlich während neue LTIFs aufgelegt werden, gibt es so eine Art Ramp-Up-Periode. Das heißt, wenn das erste sozusagen Portfolio aufgebaut wird, dann kommen ja jeden Monat, jeden Quartal neue Investments rein. Und daher wurde es so vorgegeben, dass es eine bestimmte Periode geben muss, eben diese 2 Jahre zum Beispiel am Anfang des Fonds, wo noch keine Anteile wieder zurückgegeben werden dürfen, weil einfach dennoch das Portfolio im Aufbau steht und das sozusagen vom Portfolio-Management dann auch im Fokus stehen sollte. Was heißt das praktisch? Fonds, die jetzt heute aufgelegt werden, könnten dann zum ersten Mal eben Mitte 2027 verkauft werden und ab dann quartalsweise.
Ja, macht ja auch Sinn, weil der Private Equity Manager will ja sich auf Investitionen auch verlassen können, will ja Commitments eingehen, will sich ja beteiligen. Aber es ist eben etwas, was du bedenken musst, wenn du dich für Private Equity interessierst und am Ende entscheidest, diese Wartefrist, die eben vielleicht auch ein gutes Hilfsmittel ist, nicht immer alles sofort über Bord zu werfen, die musst du bereit sein einzugehen. Anderes Thema, was du eben erwähnt hast, es kann quartalsweise zurückgegeben werden, da ist ja interessant, zu welchem Preis. Beim ETF ist es einfach, die enthaltenen Aktien werden ja quasi sekündlich bewertet, dadurch entsteht der Indexstand und damit ist klar, okay, wo muss der ETF stehen? Das ist beim LTIF ja nicht so einfach, denn es gibt ja eben nicht diese Bewertung durch den Markt. Nichtsdestotrotz wird dann ja jedes Quartal ein sogenannter NAV, ein Net Asset Value, Nettovermögenswert ermittelt, der dann die Basis ist für diese Rückgaben und auch die Ausgabe neuer Anteile. Allerdings, wenn ich jetzt keine Marktbewertung habe, wie kommt denn dieser Nettovermögenswert zustande? Ist das nicht so ein bisschen schon das Risiko, dass da so gewürfelt wird?
Also bei den LTIFs gibt es da, wie du sagst, diese monatlichen Bewertungen. Und da gibt es natürlich ganz strikte Vorgaben, wie das gemacht werden muss und auch eigentlich ganz genaue Prozesse, wie das halt in jedem Monat wieder durchgeführt wird. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass wir externe Bewertungsfirmen haben, die halt die Bewertung machen der unterliegenden Investment basierend auf den Finanzkennzahlen der Unternehmen, also Gewinne, Umsatz, wie ist die Bilanz und natürlich auch, wie vergleichbare Unternehmen an der Börse, aber auch in Private Equity Transaktionen bewertet werden. Und das ist ein ganz strikter Prozess, der jeden Monat durchgeführt wird, um mal diese monatlichen NAVs für die LTIFs zu berechnen und dann auch zu veröffentlichen. Und das ist dann ja auch eben, wie du sagst, die Grundlage denn der Zeichnung und Rückgaben. Ich glaube, was hier aber noch ganz interessant ist, ist, dass die LTIFs, die investieren jetzt ja nicht für sich sozusagen alleine, sondern sie investieren ja in die gleichen Investments, wo jetzt auch andere Investoren investieren. Und die investieren da Seite an Seite in die gleichen Transaktionen und logischerweise haben ja auch alle Investoren, ob sie jetzt im LTIF sind oder im institutionellen Fonds, die genau gleiche Bewertung dieser Unternehmen. Und ich glaube, da ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht Sicherheit für die Anleger, dass jetzt halt nicht der LTIF eine andere Bewertung hat als dessen normaler Fonds, sondern dass es da einen soliden Prozess gibt, wo einfach die Unternehmen bewertet werden.
Wobei ja unter verschiedenen Investoren auch durchaus unterschiedliche Wertansätze für einzelne Unternehmen möglich sind. Das haben wir ja auch an der Börse, wenn wir uns einfach Analystenkursziele vom selben Tag anschauen. Ja, der eine sagt, das ist 100, der nächste sagt 130, der nächste sagt 50. Ja, und je komplexer ein Unternehmen ist, ja, so wie Tesla, umso größer ist die Spannweite. Mhm. Also da muss man auch sagen, auch die Börse ist sich ja da nicht immer sicher. Und wir sehen ja auch gerade in diesen Zeiten, wie groß die Sprünge sind. Und deswegen auch das natürlich wieder ein Argument dafür, über diesen Lifecycle von Private Equity dabei zu bleiben. Auch nicht zu sagen, naja, ich muss jetzt 2 Jahre investiert sein, sondern überleg dir, wenn du Private Equity via LTIF machen willst, dann der Lifecycle ist eher 6 Jahre, 7 Jahre. Dann profitierst du davon, dass wirklich Deals abgeschlossen sind und dass wirklich jemand nicht nur bewertet hat, sondern tatsächlich dann auch für Unternehmen, für Transaktionen im Fonds gezahlt hat. Also diese Langfristigkeit, dieser Fokus, zu dem ja Investoren ansonsten gezwungen sind, der ist halt wirklich sehr wichtig, auch wenn es Möglichkeiten gibt, da vorzeitig schon mal rauszukommen. Jetzt haben wir eben gehört, also da gibt's Bewertungsfirmen, die das dann jedes Vierteljahr machen. Dann hast du erzählt, da gibt's eine ganze Reihe von Experten in diesen Private Equity Verwaltern, die sich um bestimmte Bereiche kümmern. Der eine macht Einkauf, der nächste macht IT, dann gibt's die ganzen Branchenexperten, sowas. Also es ist schon ein aufwendiges Geschäft. Es ist also eine Menge zu tun. Und spiegelbildlich sind ja auch die Gebühren für einen LTIF deutlich höher als das, was wir so aus der ETF-Welt gewöhnt sind. Das ist ja auch schön mit den ganzen Experten, aber was ist denn so jetzt der Gegenwert? Was kriegt denn die Anlegerin, der Anleger dafür, dass man da doch ganz andere Summen an Gebühren aufruft?
Genau, also die höheren Gebühren jetzt bei LTIFs, ich glaube, die spiegeln einerseits natürlich die größeren Ressourcen wider, die benötigt werden, allein für den Investmentprozess, Finden der Transaktion, der Prüfungsprozess, das Management der Investments und selber auch, ehrlich gesagt, das Management des LTIFs selber ist auch sehr, sehr komplex. Du hast es angesprochen, 80% Private Equity, 20% Liquidität. Das muss natürlich auch Hand in Hand gehen. Das heißt, diese Fonds sind wirklich sehr, sehr ressourcenintensiv und brauchen große Teams, um die erfolgreich zu verwalten. Und ich glaube, der andere Punkt ist da auch, dass die Privatmärkte wirklich auch höheres Renditepotenzial mitbringen. Und das spiegelt sich dann auch so ein bisschen in den höheren Gebühren wieder.
Jetzt gibt es ja verschiedenste Arten, wie man so Private Equity Investments strukturieren kann. Du hast gerade schon mal gesagt, dann gibt es so Co-Investments. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein, was euer spezieller Ansatz ist bei BlackRock da. Aber dann gibt es natürlich auch so Dachfonds und sowas. Wenn ich jetzt da auf so einem LTIF so eine Total Expense Ratio sehe, der Begriff ist mir ja vom ETF vertraut, kann ich dann wirklich davon ausgehen, ja, das ist alles? Oder muss ich befürchten, ja, Total Expense Ratio ist jetzt auf so einer oberen Ebene, aber nachgelagert kommt dann nochmal so eine ganze Gebühren- und Kostenkaskade, die dafür sorgt, dass ich wirklich der Allerletzte bin, der irgendwo Geld verdient.
Und das muss man sich genau anschauen. Also ich glaube, die normalen Total Expense Ratios, die veröffentlicht werden bei den LTIFs, das sind halt die Gebühren, die anfallen auf Ebene des LTIFs selber. Und wenn man denn unterschiedliche Strategien hat, könnten dann noch unterschiedliche Gebühren hinzukommen. Also ich glaube, einerseits, wenn man sagt, man hat einen Co-Investment-Ansatz, wo man direkt in die Unternehmen geht, da fallen typischerweise keine extra Gebühren an. Aber wenn man jetzt wirklich so einen Dachfonds LTIF hätte, der jetzt rein in andere Private Equity Fonds investiert, dann würde es da auch eine doppelte Gebührenebene geben. Also es ist auch ein Punkt, den man sich als Anleger genau anschauen sollte, was ist genau die Strategie des LTIFs. Nicht nur zu verstehen, wie sowas das aussieht von der Portfoliokonstruktion und Renditepotenzial, aber auch, genau wie du sagst, um zu schauen, ob da noch weitere Gebühren zusätzlich zu dem Fonds im Prinzip dabei sind.
Ja, Wenn die Strategie doch so wichtig ist, dann ist das doch ganz hervorragend, dass ich hier mit dem Director Private Equity Strategy sitze, Jan. Was ist denn so die Anlagepolitik, die Strategie bei BlackRock für die Private Equity Investments?
Genau, also wir sind jetzt ja bei BlackRock im Private Equity Team seit mehr als 25 Jahren schon aktiv. Wir hatten letztes Jahr unser 25-jähriges Jubiläum. Einige von damals sind auch noch mit beim Team dabei. Also wir haben ein relativ stabiles Team. Wir sind auch weltweit aktiv. Wir haben Büros in Europa, in den USA, zwei Büros in Asien. Was auch sehr wichtig ist, weil wir natürlich global investieren und dementsprechend natürlich auch nah bei den Managern, bei den Investments dabei sein wollen. Typischerweise oder auch seitdem wir das Team gegründet haben, ist natürlich der Großteil unserer Anleger sind die klassischen institutionellen Anleger, Versicherungen, Staatsfonds, Pensionsfonds. Aber wir bieten natürlich auch Produkte an, eben wo Privatanleger investieren können. Und was für uns sehr wirklich die Philosophie ist, dass alle Anleger in die gleichen Strategien und die gleichen Investitionen, die gleichen Portfoliounternehmen investieren, unabhängig davon, in was für einer Fondsstruktur sie jetzt drin sind. Ich glaube, wo wir so von der Anlagestrategie unseren Schwerpunkt haben, das ist das Thema direkte Co-Investition. Das heißt, wo wir direkt in Unternehmen investieren, immer zusammen mit anderen Private Equity Managern. Und wir sind auch aktiv im Bereich Sekundärinvestments, das heißt, wo wir bestehende Private Equity Portfolios im Markt aufkaufen und da investieren. Und ich glaube, da ja haben wir über die letzten 25 Jahre wirklich ein großes Team aufgebaut, großes Netzwerk auch, was wichtig ist, wo wir halt unsere Private Equity Strategien umsetzen.
Was darf ich mir jetzt unter Co-Investments wirklich verstehen? Ist das dann so, Private Equity Gesellschaft XY hat einen Deal an Land gezogen und sucht halt zunächst mal Geld, also weiteres Eigenkapital, was von anderen Investoren aufgestellt werden soll. Aber ihr geht nicht rein in die Unternehmen und optimiert das Rechnungswesen und macht operativ was, oder?
Also Private Equity Co-Investition heißt, wir investieren direkt in ein Unternehmen, aber immer zusammen mit einem anderen Private Equity Manager. Und die klassische Situation könnte zum Beispiel sein.
Aber der andere macht die Arbeit und ihr gebt das Geld.
So in der Art, okay. Ja, im Tagesgeschäft auf jeden Fall. Das heißt, die klassische Transaktion ist vielleicht, der Hauptinvestor übernimmt 80%. Er kommt auf uns zu und sagt, ich bräuchte eigentlich nochmal 20% Eigenkapital, um das Unternehmen zu kaufen. Und wir haben dann die Möglichkeit, zusammen dort zu investieren. Der Hauptinvestor ist natürlich dann im Tagesgeschäft verantwortlich. Wir sind teilweise auch im Verwaltungsrat mit dabei, unterstützen, bringen unser Netzwerk ein. Aber wir sind, ich würde sagen, hauptsächlich darauf fokussiert, bei Co-Investitionen möglichst viele Transaktionen zu finden. Wir gucken uns ungefähr 800 bis 1000 Co-Investments pro Jahr an, aus denen wir ihn auswählen, um breite Portfolios dann aufzubauen. Ich glaube, was bei Co-Investments halt auch der Fall ist, ist, dass es auch bei großen institutionellen Anlegern relativ beliebt ist, relativ große Allokationen in diese Strategie reingehen, weil es einfach dadurch die Möglichkeit gibt, einerseits breite Portfolios aufzubauen, weil du kannst natürlich in einem Co-Investment-Portfolio dann investieren in den deutschen Mittelstand, im GP, der macht jetzt nur Investments hier in Deutschland und gleichzeitig in Silicon Valley in Startup. Und du hast natürlich eigentlich nur die Möglichkeit, über Co-Investitionen Seite an Seite mit anderen Managern so ein breites Portfolio aufzubauen. Und der zweite Punkt ist auch, dass es im Prinzip dann auch eine doppelte Prüfung gibt. Weil natürlich der Hauptinvestor macht genau seine Prüfung, nimmt das Unternehmen wirklich ja sehr unter die Lupe, bevor er investiert. Und wir von BlackRock kommen dann nochmal rein und machen die gleiche Prüfung bei uns dann auch nochmal.
Ihr kommt dann aber auch zu den gleichen Konditionen rein.
Wir kommen dann auch
mit dem gleichen mit dem Geld für eure Kunden und in das können ja dann auch ELTIF-Gelder sein. Deswegen ist das ja auch wichtig, dass für Privatanleger nicht irgendwie so das Gefühl entsteht, naja, das ist so das, was dann keiner will. Ja, wie man das früher mal so bei so Dachfonds hatte, so nach dem Motto, naja, also Deals, die an Private gehen, das sind diejenigen, die bei Institutionellen durchgefallen sind, die zu teuer waren oder nicht gut genug. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist durch dieses Co-Investing-Modell von unterschiedlichen Fonds und unterschiedlichen Kundengruppen sichergestellt, dass genau dieses Resterampen-Phänomen nicht eintritt.
Ja, du hast ja eigentlich bei den ATIFs das auf zwei Ebenen. Ich glaube, einerseits ist ja wichtig, dass die ATIFs natürlich Seite an Seite investieren mit anderen institutionellen Anlegern in die gleichen Transaktionen, aber du investierst natürlich auch Seite an Seite mit dem Hauptinvestor. Das heißt, du hast eigentlich fast so eine doppelte Situation, dass du mit verschiedenen anderen Investoren in die gleichen Transaktionen reingehst. Und das ist natürlich jetzt wirklich spannend, dass halt die Co-Investment-Strategien das ermöglichen, dass man halt wirklich ein breites Portfolio aufbaut an Transaktionen, wo halt auch andere institutionelle Anleger genau in den gleichen Transaktionen mit drin sind. Und ich glaube, der zweite Punkt ist auch noch ganz interessant, das wissen vielleicht manche gar nicht. Die ELTIFs sind jetzt ja nicht nur rein für Privatanleger. Es sind ja auch institutionelle Anleger, die auch in die ELTIFs investieren. Und zum Beispiel den ersten ELTIF, den wir aufgelegt hatten 2019, auch Private Equity Co-Investition, da hatten wir 40% institutionelle Anleger, die halt Seite an Seite mit Privatanlegern in dem gleichen Fonds investiert haben. Und das waren auch Pensionskassen, Versicherungen. Das heißt, da ist auch wirklich auf mehreren Ebenen, glaube ich, sichergestellt, dass genau dieses Thema, was du angesprochen hast, nicht umgesetzt werden kann, sondern es wirklich klar ist, dass es institutionelle Qualität auch in den ELTIFs vorhanden ist.
Jetzt haben wir relativ viel immer so abstrakt gesprochen, der Private Equity Manager, das Unternehmen. Kannst du so ein bisschen das mal mit Leben füllen? Was für Private Equity Manager sind das, mit denen ihr da zusammengearbeitet? Sind das diese bekannten Namen? Wenn ja, gib uns doch mal ein paar. Und kannst du schon irgendwas sagen, so was ihr momentan an Transaktionen habt? Zumindest, wenn es keine Brands sind, dann zumindest die Art von Transaktionen, die ihr euch momentan anschaut und die vielleicht dann auch demnächst in BlackRock ELTIFs landen könnten.
Also wir haben ja verschiedenste Transaktionen, wo wir aktuell im Abschlussprozess sind, in verschiedensten Sektoren. Pharma haben wir ein Unternehmen, wir haben eins im Dienstleistungsbereich, eins im Technologiebereich. Und das letzte Investment, was wir jetzt abgeschlossen haben, ist im Bildungsbereich. Ja, ist ein Unternehmen, das heißt North Anglia Education, ist laut den Angaben des Unternehmens das größte Anbieter weltweit von Privatschulen, mehr als 80 Schulen, 85.000 Schüler. Ist ein Unternehmen, wo wir jetzt investiert haben, zusammen mit EQT Asien.
EQT, die Private Equity Gesellschaft, die mal von Investor AB gegründet wurde, dann an die Börse gebracht wurde. Und Investor AB, die Holding der Familie Wallenberg, die ja auch wieder börsennotiert ist. Und ich kenne ja einige von uns, die ebenfalls dort Aktionär sind. Ja, das ist ein sehr traditionsreiches Unternehmen, diese Private Equity Gesellschaft, mit einem wirklich starken Backing einer sehr starken industriellen Familie.
Ganz genau. Und die haben halt auch jetzt einen großen Schwerpunkt auch halt auf Asien, wo sie ein eigenes Team haben. Und ich glaube, was jetzt interessant ist, auch an dem Unternehmen, also North Anglia ist halt einerseits, es ist ein wirklicher Marktführer, ist in den letzten Jahren schon stark gewachsen, hat auch zukünftig als Strategie weiter zu wachsen, indem neue Schulen hinzukommen. Und ich glaube, was das hier interessant ist, dass das hier auch ein ganz sozusagen Konsortium von Private Equity und Finanzinvestoren zusammenkam. Hat angeführt von EQT. Weiterhin sind die ganz klar hier im Fahrersitz, das Unternehmen voranzutreiben. Aber wir hatten jetzt die Möglichkeit, mit anderen Anlegern auch zusammen in dieses Unternehmen zu investieren und quasi auch weiterhin das Teil zu haben an dem Wachstum in diesem Markt.
Ich finde es eine coole Sache, wenn ich jetzt mal dran denke, sowas ist in so einem ELTIF drin, finde ich spannend, aber da ist natürlich auch interessant, mit welcher Gewichtung ist das denn da drin? Sprich, wenn wir mal über so einen ELTIF dann im, ich nenne es mal Endausbaustadium sprechen, wie viele Transaktionen, wie viele Deals, wie viele Unternehmen sollen da denn dann drin sein, wenn es wirklich mal komplett ausgerollt ist?
Und das werden wirklich große Portfolios sein. Also die ELTIFs, die wir auch betreuen, haben alle eine Strategie, wo pro Jahr mit Sicherheit 10, 15 mehr Transaktionen hinzukommen. Das heißt, du wirst natürlich dann schon im Laufe der Zeit Portfolios haben, 75 bis 100 Positionen.
Okay, aber es ist also dann eine ordentliche Diversifikation. Es ist dann nicht wie bei einem MSCI World, ja, aber der ist ja auch rein passiv und nimmt alles, sondern es ist im Grunde so, ja, wie bei einem etwas konzentrierteren Strategie oder Smart Beta ETF, wo man dann mit 100, 150 Unternehmen arbeitet. Ja, manche haben dann auch nur 75, aber das ist dann so. Also schon eine breite Diversifikation und man achtet dann wahrscheinlich auch darauf, dass man dann keine Klumpen da drin hat. Also man wird es nie schaffen, dass das gleichgewichtet ist, aber so annähernd wäre natürlich dann schon ganz schön.
Ja, also wir gucken uns auch an, wie man es auch teilweise von Aktienfonds kennt, so ein Core-Satellite-Ansatz. Das heißt, stabilere Unternehmen würden eher eine bisschen höhere Gewichtung haben. Venture-Unternehmen, Start-up eher ein bisschen kleiner. Aber wir legen halt schon großen Wert darauf, eben, dass das Portfolio grundsätzlich bei allen unseren Fonds breit aufgelegt sind, dass da halt keine großen Konzentrationsrisiken mit dabei sind.
Und wie ist das jetzt, wenn so diese LTIF, da kann ja jeden Monat neues Geld reinkommen. Es kommt jeden Monat neues Geld rein, es wird immer mehr Cash und gehen wir mal davon aus, ihr findet keine guten Deals. Unternehmensbewertungen sind zu hoch oder wirtschaftliche Situation ist zu unsicher, um eine Bewertung zu machen, die auch eure Standards irgendwie reflektiert, dann kann so ein Fonds irgendwie jahrelang in Cash bleiben?
Und das ist ein wichtiges Thema, glaube ich, bei diesen LTIFs, weil du hast natürlich das Ziel oder die Ambition, natürlich auch eine spannende Private Equity Rendite zu erzielen. Die kannst du logischerweise nur umsetzen, wenn du auch Transaktionen hast, die in den Fonds reingehen. Und ich glaube, da ist das schon wichtig, dass die LTIF-Manager wirklich einen großen Dealflow haben, weltweit, Sektoren, unterschiedliche Industrien, damit halt auch die Möglichkeit gibt, dass das Geld, was halt in jeden Monat reinkommt, auch dann investiert wird. Und ich glaube, das ist was man sich schon noch als, ich glaube, Anleger genau anschauen sollte, ist, hat wirklich der Manager genug Dealflow, genug Transaktionen, die er sieht, um halt auch diese Portfolios aufzubauen.
Jetzt könnte man ja davon ausgehen, als größter Vermögensverwalter der Welt sollten da irgendwelche Netzwerkzugänge durchaus vorhanden sein, um an solche Deals ranzukommen. Ich meine, du hast den Namen EQT genannt, aber da sind da ja auch Firmen wie eine KKR, wie eine Apollo Global Management. Im Grunde, ja, den Listed Private Equity ETF einmal durch, das ist ja dann quasi das Who is Who der Private Equity Gesellschaften, ein paar große Venture Capital Gesellschaften sind ja gar nicht börsennotiert, so wie Sequoia beispielsweise, sondern quasi der Pate des Silicon Valley. Aber das sind so Namen, mit denen ihr dann auch schon arbeiten könnt.
Und ganz genau. Und ich glaube, da und dann hinzu kommen natürlich auch viele wirklich kleinere Manager, wo wahrscheinlich noch nie jemand von gehört hat, weil das halt wirklich Spezialisten sind im bestimmten Markt. Also das Pasta-Unternehmen, was ich vorhin erwähnt hatte, da haben wir investiert in Spanien mit einem Manager, der heißt Proa Capital. Die investieren hauptsächlich in Spanien, hauptsächlich so im Konsumgüterbereich. Ja, also auch, es sind natürlich auch gerade auch bei den kleineren, mittelgroßen Unternehmen auch wirklich sehr spezialisierte Manager dabei, die jetzt halt nicht jeden Tag in der Presse stehen, aber klar investieren wir auch zusammen mit den sehr großen globalen Managern.
Jetzt erzählst du die ganze Zeit immer, ja, wir investieren. Wenn du jetzt wir sagst, das ist jetzt natürlich BlackRock, aber ich meine, also wir haben ja hier bei Asset Class immer auch so ein bisschen so diesen persönlichen Touch. Erzähl mal, wie investiert denn eigentlich jemand, der für globale Private Equity Strategie verantwortlich ist, sein privates Geld?
Also ich glaube, grundsätzlich ist das bei allen Private Equity Managern so, also bei den Unternehmen, die für diese Fonds arbeiten, dass sie auch relativ viel in die eigenen Fonds investieren. Ich glaube, ist es natürlich auch von den Anlegern, ich glaube, gefordert. Sie wollen natürlich auch sehen, dass es diesen Interessenangleich gibt zwischen den Anlegern und den Managern. Und das ist jetzt bei mir persönlich so, auch bei anderen Mitgliedern von unserem Team, die natürlich auch bei uns in die Fonds investieren. Und das ist auch was, wenn wir andere Fonds prüfen, natürlich auch was wir uns anschauen. Wir wollen natürlich sehen, dass auch die Manager Skin in the Game haben. Und dementsprechend ist es natürlich auch so, dass Private Equity natürlich eine spannende Anlagestrategie ist und wir natürlich auch sehen wollen, dass da möglichst viele Leute dann auch investieren.
Put your money where your mouth is. Ja? Oder Skin in the Game, für uns hier ja bei Asset Class immer wieder ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und bei Private Equity gilt das natürlich in ganz besonderer Weise. Das war er. Unser Grundkurs Private Equity, unser erster Blick in LTIF. Es wird nicht der letzte sein, weil das Thema wird auch im Scalable Broker künftig weiterhin eine wichtige Rolle spielen, genauso wie in der realen Wirtschaft. Danke, Jan-Frederik Modell, für die Einblicke in dieses Geschäft. Danke an dich, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Wenn die Episode dir gefallen hat, dann erzähl es gerne weiter. Hinterlass uns eine Bewertung. Gib uns Sterne und schreib uns, was wir als nächstes hier als Thema haben sollen, wen wir mal als Gast einladen sollten und was dich ansonsten noch bewegt. Du erreichst uns auf allen sozialen Netzwerken oder per E-Mail an podcast@scalable.capital. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.